Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. In der Kite-Branche gab es in den letzten Jahren weniger Veränderungen. Die Sprünge in der Produktentwicklung wurden zunehmend immer kleiner. Und da kamen einige Marken um die Ecke, ganz besonders bekannt Duoton, die haben neues Material auf den Markt gebracht und komplett neue Produkte entwickelt. Und darum geht es in dieser Podcast-Episode. Am Beispiel vom Duoton EvoKite sprechen wir mal über die Material- und Performance-Eigenschaften von einem Standard-Duoton Evo, dem Upgrade davon, dem Evo SLS und jetzt in der High-End-Klasse angekommen, und ich muss vorab zugeben, ich habe mir zwei Stück davon privat gekauft, dem Evo D-Lab Kite. Sehr spannend, da wir da auch über das Alula-Material sprechen werden, womit bereits ganz viele Marken im Hintergrund am Testen und am Entwickeln sind, steuern wir jetzt auf eine neue Ära in der Kite-Industrie zu. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Zu Gast haben wir wieder Linus Erdmann. Er hat bereits die Erfahrung sammeln dürfen, alle drei Kites hintereinander zu fliegen, und möchte mit uns heute mal seine Erfahrung teilen. Begrüßt ihn herzlich und viel Spaß beim Zuhören. Willkommen wieder zu dieser neuen Podcast-Episode.
Moin Dorian. Vielen Dank wieder für die Einladung, fürs Zusammenkommen. Ich freue mich schon.
Heute ist ein ziemlich spannendes Thema, weil du für mich die erste Person bist, die in den letzten paar Tagen alle drei Evo-Kites nacheinander oder gleichzeitig sozusagen getestet hat. Du hast ja den normalen Duoton Evo getestet, dann den SLS und dann den D-Lab. Und da bist du mir tatsächlich was voraus. Ich habe zwar den Evo D-Lab mir gekauft in 9 und 12 Quadratmeter jetzt, bevor ich nach Kapstadt geflogen bin, habe ihn noch nicht ausgepackt und habe damit noch keine Erfahrung gesammelt. Deswegen ist es für mich genauso spannend, dir lauschen zu dürfen, wie auch den Zuhörern.
Ja, da will ich dir gar nicht zu viel vorwegnehmen oder vorausnehmen, aber ich berichte natürlich gerne von meiner Erfahrung, und Duoton sind natürlich die einzigen mit solchen Materialien, sondern heutiges Thema soll ja auch so ein bisschen sein, was es noch alles auf dem Markt gibt und ob sich der Wechsel denn auch lohnt oder nicht.
Wollen wir erstmal grundlegend über das Material sprechen oder grundlegend erstmal darüber, für wen überhaupt ein normaler Evo geeignet ist? Wie ist es dir lieber anzufangen?
Ich würde einmal anfangen mit dem Material, was es denn bisher so gab. Und ich ziehe eigentlich immer ganz gerne den Vergleich zu Carbon, so wie man es kennt. Das war damals bei Boards natürlich auch ein großer Unterschied. Und ich habe das Gefühl, ähnlich entwickelt sich das aktuell auch gerade in der Kite-Szene, bei den Kites, dass das Material sich einfach verändert, weil die Shapes sind schon sehr ausgereift, da ist natürlich immer noch mal ein bisschen Platz nach oben, aber entscheidend ist natürlich langfristig dann das Material, also wie leicht ist es, wie stabil ist es, was bietet es für Eigenschaften, und da war Carbon natürlich früher einfach ein Riesenvorteil, weil es leichter und trotzdem steifer war, und das ist es auch heute noch, und dasselbe gilt eigentlich auch für das ganze Alula-Konzept oder auch Woodkeeper-Material. Aber auch das, was Duoton entwickelt hat, ist ja alles in die Richtung meiner Meinung nach. Und ja, lass uns doch mal damit anfangen.
Sollen wir mal erstmal darüber sprechen, was heute noch der Standard ist und inwiefern sich das zu dem neuen Material verändert? Weil wir haben natürlich auch Zuhörer, die ja noch gar kein Kite sich gekauft haben und sich grundlegend erstmal ja noch gar nicht wissen, dass es was wie Dacron gibt.
Genau, Dacron ist ja die Grundlage. Das klassische Tuch eines Kites besteht aus Dacron, ein Segelstoff, der jahrelang verwendet wurde, aber immer noch verwendet wird und sich natürlich auch über die Jahre bewährt hat. Und da gab es dann auch verschiedene Techniken, Double Ripstop und so weiter. Das ist einfach ein lang bewährter Stoff, der gut funktioniert. Und inzwischen geht das Ganze eigentlich in eine ähnliche Richtung wie bei Fasern, die zusammen verklebt werden inzwischen. Also ein normaler Kite wird genäht. An der Fronttube, an den Queststruts, im Tuch werden ganz normale Nähte gesetzt. Die Leinen sind aus Dyneema, die Nähte sind unterschiedlich, aber das klassische Tuch, wie man es kennt, wird nach wie vor noch genäht, und das ist natürlich auch eine große Änderung zu den neueren Modellen. Da wird nämlich in Zukunft eher aufs Verkleben mit Hitze gesetzt und das Verschmelzen und gar nicht mehr so sehr auf das Vernähen, wie man es kennt bisher.
Du hattest nochmal, sollen wir jetzt über das Alula-Material sprechen oder über das andere neue Material?
Im Grunde genommen ist es natürlich recht ähnlich. Alula und Hookkeepr, finde ich, kommen sich sehr nah, auch vom Gefühl her. Die größten Vorteile, die das neue Material ja bietet, ist eine Gewichtsreduktion, ähnlich wie auch damals bei Carbonboard. Man sagt so, wenn man den Werbetexten glaubt, 15%, und das kommt, glaube ich, auch ganz gut hin, sind die Materialien leichter als normales Dacron. Und dabei halt trotzdem nochmal um einiges steifer. Und wenn man sich das dann mal anguckt, was das dann auch für Effekte hat am Ende, ist das eigentlich ganz spannend, weil auf einmal hat man einen steiferen Kite, man kennt das auch vom Brett. Die Frage ist natürlich immer, ist das denn jetzt überhaupt besser? Ist das überhaupt gewünscht für jeden Kunden oder für wen trifft das eigentlich zu? Für wen ist denn was geeignet?
Ja, das ist total berechtigt, was du gerade sagst, weil es ist ja nun mal so, dass ein Kite schneller wird, ist ja nicht für jeden von Vorteil. Also, dass ein Kite schneller und agiler wird, muss ja auch das Bedürfnis des Kunden sein und nicht jeder möchte einen so direkten Kite haben. Dennoch ist es ja so, dass wir hier physikalische Eigenschaften ja haben, die zuvor ja nicht möglich gewesen sind, ne?
Genau. Ja, also vom Fahrfeeling her ist das auf jeden Fall schon ein Gamechanger, muss man ehrlich sagen. Also, wer die Chance hat, auf jeden Fall zum nächstgelegenen Shop und einfach mal testen gehen, wenn es die Möglichkeit gibt.
Und wie waren jetzt so deine Erfahrungen auf dem Wasser?
Genau, also ich fand es ganz spannend zu sehen, dass der klassische Kite, wie man ihn kennt, ist im Grunde genommen sehr fehlerverzeihend. Also das Duckhorn ist ein bisschen weicher, dehnt sich ein bisschen mehr. Und ein Kite, der, wie man ihn kennt, zum Beispiel der normale Evo oder auch andere Modelle, sind einfach angenehm zu fahren, weil sie sich halt recht soft und easy in der Luft bewegen lassen, ohne große Anstrengung. Und man hat halt so das Gefühl, ja, das ist vielleicht mal ein Vergleich, wenn man dann was Schnelleres fliegt, ein bisschen träge, aber er ist sehr fehlerverzeihend. Also gerade so Kites aus normalem Duckhorn sind meiner Meinung nach dementsprechend für Anfänger und für welche, die vielleicht gar nicht so extreme Sprünge machen wollen, eher das Richtige, also so ein Kite. Und da habe ich einfach gemerkt, dass wenn man dann wechselt vom normalen zum SLS, das wird einfach sportlicher. Also am Ende ist die ganze D-Lab-Geschichte oder Alula-Material an sich, auch herstellerunabhängig, wirklich mehr Performance und das auf mehreren Ebenen. Und was man auf jeden Fall merkt, ist, dass bei Alula im Vergleich der Kite deutlich schneller reagiert. Es fühlt sich schon wieder fast wie ein, nicht wie ein C-Kite, aber zumindest vom Feeling her sehr direkt an. Und das ist eigentlich auch angenehm für jemanden, der auch gutes Feedback haben will. Der Kite dreht sehr schnell, sehr drehfreudig und die Range ist auf einmal unglaublich groß, in der man so einen Kite fliegen kann. Also sowohl im untersten Windbereich als auch im obersten Windbereich. Und das ist natürlich schon was auch wieder für jedermann am Ende zutrifft. Also deswegen ist es so ein, ja, es ist schwer zu sagen, welche Entscheidung man da genau trifft. Das ist dann am Ende jedem selbst überlassen. Aber um die Vorteile mal hervorzuheben, würde ich ganz, ganz klar sagen, dass die klassischen Duckhorn-Kites sehr fehlerverzeihend sind, angenehm zu fahren. Wenn man eben sportlich gesehen keine riesigen Extremsachen machen möchte, genau das Richtige. Und in dem Moment, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird und wo man vielleicht auch mit dem Foil rausgeht und bei ganz wenig Wind aufs Wasser möchte, da macht es wirklich Sinn, einen Kite zu haben, der immer in der Luft stehen bleibt, der nicht vom Himmel fällt und einfach unglaublich viel Performance hat. Und da sind wir einfach bei Alula in eigentlich fast, über fast alle Hersteller hinweg gesehen, wirklich einen Schritt vorangegangen. Also da hat sich das Kiten und auch das Wingfoilen doch nochmal stark verändert, aus meiner Position, aus meiner Sicht.
Ja, gut. Ich würde ganz gerne mal mit dir sprechen, damit wir mal diese Abstufung hinbekommen. Ne? Wenn man jetzt den, wir haben jetzt ja drei Stufen, wir haben den Standard Evo und dann haben wir den Evo SLS. Welchen Unterschied nimmst du zwischen den beiden wahr?
Also der Hauptunterschied ist vor allem das Gewicht. Das merkt man in der Luft, wenn man den schön bewegt. Der SLS ist doch deutlich leichter in der Luft zu bewegen, weil er halt nicht so viel wiegt. Er bleibt auch besser oben und man spürt ihn etwas besser. Also es ist nochmal etwas direkter vom Feeling her, vom Barfeeling, als der klassische Evo, wie man ihn kennt. Und ich würde sagen, aus meiner Sicht, der bietet schon viele Vorteile und dazu kommen natürlich dann auch im Extremfall sowas wie die Festigkeit des Tuchs. Also das Tuch geht nicht ganz so schnell kaputt. wie klassisches Dacron, wenn er dann doch mal über den Boden gezogen wird oder man hat doch mal einen kleinen Kratzer drin, dann ist das einfach mit dem Material, mit dem SRS deutlich angenehmer.
Jetzt ist es ja so, du bist ja mehrfacher deutscher Meister im Kitesurfen, da bist du mir einiges voraus, das wird auch bis zum Lebensende genauso bleiben, Linus, da darfst du ganz entspannt sein, ich werde kein Konkurrent von dir. Und jetzt ist es ja auch so, dass du schon jahrelang unterrichtet hast, ne? Wenn jetzt jemand aus der Kite-Schule kommt und sich seinen ersten Kite kaufen möchte, wäre dann ein Evo SLS ein Fehlkauf oder wäre das was in Ordnung ist? Ne? Weil auch wenn man nicht die vollen 100% Leistung aus dem Motor in dem Auto jeden Tag rausfährt, das macht ja keiner, sonst würden die Straßen ganz anders aussehen, ist es dennoch schön, das Gefühl zu haben, vielleicht diese Leistung unter der Haube zu haben, auch wenn man sie nicht ausreizen kann, weil man vielleicht sich freut, dass man das Endrohr vom Auto sieht, das ein bisschen anders aussieht, das Auto einfach ja, hochwertiger aussieht und dann hat man sich das Auto gegönnt, weil es einfach gut aussieht. Würdest du sagen, dass man, also deswegen denke ich halt, dass man kann sich halt den SLS auch aus optischen Gründen holen, aus meiner Sicht heraus. Jetzt frage ich dich als Trainer, würdest du sagen, dass ein Einsteiger ein SLS sich holen kann als ersten Kite?
Also ich würde es in erster Linie preisabhängig machen, weil die Performance ist auf jeden Fall vorhanden und auch ein Anfänger würde mit einem SLS gut zurechtkommen und würde aber auch mit einem D-Lab am Ende gut klarkommen. Es ist am Ende eine preisliche Entscheidung und auch eine optische. Also wenn man Geschmäcker sind verschieden. Ich finde es auch deutlich anschaulicher, also vom Aussehen her, als ein klassischer Schirm.
Ja.
Aber das ist natürlich Geschmackssache. Manche wollen vielleicht auch einen ganz bunten Kite, einfarbig oder wie auch immer. Man merkt die Performance, auch wenn man nicht ganz so gut ist. Und ich würde sagen, man hat einen Vorteil. Man muss es nur im Verhältnis sehen zu dem, was man investieren möchte. Und als Anfänger hat man ja ohnehin schon viele Kosten. Das fängt ja irgendwie mit Trapez,
ja,
Neo, Board und allem an. Und wenn du dann noch überlegst, du musst für einen Kite dann nochmal 2,5 hinlegen, brauchst eigentlich 2, musst du schon 5 hinlegen. Und das läppert sich natürlich nach oben. Und deswegen würde ich tatsächlich einem Anfänger, der vielleicht gar nicht weiß, ob er im Sport bleiben möchte oder wie er sich entwickeln will im Sport, wahrscheinlich erstmal zu einem klassischen, gebrauchten Kite empfehlen, einfach um in den Sport reinzukommen. Sobald man da einen Fuß gefasst hat, das richtige Modell für sich erörtert hat, möchte man in der Welle fahren, möchte man nur Freeride machen, vielleicht findet man auch von Anfang an Vollen super oder man ist von einer anderen Sportart rübergeswitcht, dann macht das durchaus Sinn, sich einen neuen Schirm zu holen und da kommt dann wirklich sowas wie SLS und D-Lab in Frage, weil man dann einfach auf Performance geht, das ist langlebiges Material, das hält viele Jahre. Da kann man auch ein Modell kaufen, wo man dann die ganze nächste Zeit Spaß hat. Und da würde ich dann im zweiten Schritt eher zu diesen Modellen raten. Aber wer es sich leisten kann, hat natürlich trotzdem immer noch einen Vorteil. Und auch mit Alula muss man ehrlich sagen, auch mit dem ganzen Shape, dadurch, dass es leichter ist, die Fronttube kann dünner werden, der Schirm geht näher an den Windfensterrand, du kannst einfach mehr Höhe laufen. Also du bist deutlich effizienter auf dem Wasser, einfach nur, indem du den richtigen Schirm wählst oder halt das bessere Material. Es macht sich dementsprechend schon auch für durchaus Anfänger bemerkbar oder Aufsteiger.
Denke ich auch. Ich würde gerne mal jetzt, ob jetzt SLS, Alula oder Standard-Kite, eine Sache mit zu bedenken geben. Und zwar spreche ich da auch von mir selber. Ich selbst habe eine Canon R6-Kamera und wirklich hochwertige Objektive, ne, womit ich meine YouTube-Videos mache. Und für mich war das so, für mich ist immer die Überlegung, dass ich denke, ich habe da erstmal eine begrenzte Zeit, wo ich meinem Hobby, dem Filmen und Fotografieren, nachgehen kann. Und dann möchte ich halt, dass es nicht am Material liegt, sondern wenn es nicht gut wird, dann liegt es halt irgendwie an mir. Aber ich will, dass es nicht eingeschränkt ist durch das Material. Und dann habe ich immer auch so den Grundgedanken, wenn ich mir eine hochwertige, gute Kamera und Objektive kaufe, dann ist das zwar jetzt am Anfang mehr Geld, aber dieses, was ich heute mehr ausgebe, bekomme ich ja später, wenn ich es wieder weiterverkaufe, entsprechend bekomme ich ja wieder mehr Geld zurück. Und dann ist meistens tatsächlich der Wertverlust bei hochwertigen Produkten geringer als bei günstigen Produkten. Zumal ein Kite wie ein D-Lib zum Beispiel ja auch stark limitiert ist. Der wird ja gar nicht in der Masse produziert wie ein normaler Kite. Und da gebe ich halt auch mit zu berücksichtigen. Aber das ist halt nur möglich, wenn man jetzt sagt, man hat das Geld über. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich habe nur eine kleine Mark für die allererste Kite-Ausrüstung, würde ich auch sagen, ja, dann kauft ihr auf gar keinen Fall einen D-Lab-Kite, dann kauft ihr lieber von dem Geld anstelle eines D-Lab-Kites kauf dir lieber zwei normale Kites, damit du halt mehr Zeit auf dem Wasser verbringen kannst, ne? Aber wenn du das Geld halt über hast und du das brach liegen hast, dann kann es durchaus Sinn machen, sich das höherwertige Material zu holen, weil man das entsprechend auch wieder teurer weiterverkaufen kann. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, wenn wir jetzt über das D-Lab-Material sprechen, wie anfängerfreundlich das ist, weil du hattest ja auch gesagt, die Kites fühlen sich anders an. Und das ist dann auch wieder eine Geschmacksfrage, weil die Kites mit dem Alula-Material, die dehnen sich nicht so stark. Also man sieht, wenn man so einen Kite einfach am Himmel beobachtet und man hat daneben einen normalen Kite, dann stellt man, also ich habe zuvor bei anderen Kites nie gesehen, wie die sich gedehnt haben, also nicht so doll. Aber jetzt, wenn man zwei Kites nebeneinander am Himmel sieht, dann sieht man erst, wie sich so eine Alula-Kite einfach gefühlt gar nicht verformt. Und dass es sich gar nicht verformt, bedeutet für den Fahrer wiederum, dass er das direkte Feedback bekommt, dass sobald eine Böe in den Kite reinknallt, diese Kraft direkt in Vortrieb umgesetzt wird, wie so eine 1-zu-1-Übersetzung. Und das ist ja etwas, was an den Fahrer, an den Rücken weitergegeben wird, wie so ein Rennschalensitz. Ne? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Die Erfahrung kann ich natürlich nur unterstützen in dem Fall. Also der Kite, wenn du ihn bewegst, er beschleunigt und baut dann auch unglaublich viel Druck auf, weil er halt nicht nachgibt. Also man spürt schon diesen Effekt vom Kite, dass er einfach steifer ist. Und er ist aber halt auch vom Lenken her deutlich direkter, was auch ein Vorteil sein kann. Aber man muss den Kite halt auch bewegen. Also dadurch, dass er so super effizient ist, für jemanden, der zum Beispiel gerade springen kann, man lenkt den Schirm nach oben, man fliegt, aber man muss den Schirm bewegen. Weil wenn man aufhört, den Schirm zu bewegen, dann geht er so weit ins Windfenster, dass er dann, oder dass man drunter durchpendelt und dann wieder recht hart nach unten kommt. Also dieser Kite, der will bewegt werden und er kann sich bewegen, und zwar unfassbar schnell im Vergleich zu anderen Schirmen. Und auf der einen Seite ist es ein Riesenvorteil, auf der anderen Seite muss man sich einfach auf diesen Schirm einfahren. Und das gilt, glaube ich, so ziemlich für jeden Kite, für jedes Material. Man kann mit allen Sachen kiten. Manchmal wird es einem einfacher, manchmal wird es einem schwieriger gemacht, aber man muss sich vor allem darauf einfahren. Aber was ich ganz beeindruckend fand bei dem Evo, als D-Lab-Version, ich musste mich nicht drauf einfahren. Also einmal kurz, was die D-Power angeht, ein ganz bisschen. Aber ansonsten nimmst du da wirklich einen Schirm in die Hand, mit dem du von Anfang an fahren kannst. Und das habe ich bei wenig anderen Modellen und auch bei wenig anderen Schirmen gemerkt. Also da muss man sagen, hat Duotone das sehr gut hinbekommen, einfach einen Schirm zu entwickeln, den man jedem in die Hand drücken kann, der funktioniert. Ich bin aber auch schon andere Modelle gefahren, auch von Ocean Rodeo. Und es gibt unterschiedliche Kites, die unterschiedlich funktionieren, wo man sich stärker darauf einstellen muss, dass es auf einmal ein anderes Material ist. Und der Evo ist immer noch ein Evo, egal in welcher Version man ihn sich holt. Und das war in dem Fall sehr nett oder war gut auszuprobieren. Jemand, der sich so einen Schirm holt, muss sich trotzdem immer noch aufs Material in der Regel einfahren. Also da muss man einfach mit rechnen, dass man ein, zwei Sessions haben muss, wo man sich langsam reintastet.
Ich habe Ähnliches wahrgenommen. Ich habe einen anderen Kite mit Alula-Material vor kurzem getestet. Und da war das tatsächlich so, dass ich erstmal einen kleinen Rückschritt machen musste, bevor ich einen Fortschritt machen kann. Da wurde nämlich ein Kite, der, ist schwer dran vorbeizureden. ich habe einen Alula-Kite getestet und der ist in seinem Handling so viel agiler wie der Standard-Kite, dass es für mich am Anfang eine Herausforderung war, zum Springen mich richtig aus dem Wasser rauszupoppen. Weil dadurch, dass der Kite halt deutlich schneller geworden ist und kraftvoller geworden ist, war das gar nicht so, dass die ersten Sprünge, die ich gemacht habe, oder die ersten zwei Sessions, die ich gemacht habe, habe ich jetzt noch nicht gemerkt, dass ich jetzt irgendwie höher springe, sondern erst ab der dritten, vierten Session habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich den Punkt getroffen, wie ich halt mehr Leistung aus dem Kite rausholen kann. Und da muss man ja wirklich entspannt mit sein, wenn man jetzt beispielsweise von einem normalen Evo, es war jetzt kein Evo, ne? Aber ich, wenn wir jetzt einfach mal davon sprechen, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den normalen Evo geflogen ist und man dann auf den D-Lab wechselt, dass man merkt, okay, der hat halt eine größere Windrange, aber wenn man so einen Fokus auf dem Springen hat, dann kann das sein, dass man die ersten zwei, drei Male sich wundert, dass man nicht höher springt als zuvor. Würdest du das auch so sehen?
Doch, definitiv. Also das Timing, das verändert sich total. Das merkt man, weil der Kite immer so viel schneller ist, auch schneller dreht. Und man muss einfach seinen ganzen Ablauf ein bisschen neu timen, sodass man halt es hinbekommt, richtig abzuspringen. Und man muss ein bisschen später den Schirm erst hochlenken. Und der Kite ist einfach sowohl in der Luft als auch beim Absprung deutlich schneller. Und das muss man halt mit einbauen in seinen Fahren. Und dann geht das eigentlich gut. Es ist auch später so, dass man wirklich hoch damit kommt. Und was wirklich irre ist, ich konnte mit einem 12er bei guten 20 Knoten oder was das waren, konnte ich ohne Probleme Kite-Loops machen und der hat mich jedes Mal gefangen. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich denke, okay, krass, das hat bisher noch kein vergleichbarer Schirm geschafft, mich ohne Probleme wirklich mit Leichtigkeit wieder zu fangen, dass ich nicht auf dem Wasser einschlage, sondern der kommt so schnell wieder nach oben, nachdem man den Kite-Loop gemacht hat. Und man bedenkt, das war ein 12 Quadratmeter Kite. Also ich mache ansonsten mit einem normalen, regulären Schirm unter, also eigentlich 10 Quadratmeter ist so das Größte, sage ich mal, wo man einen Kite-Loop machen kann, der einen fängt, wo man dann aber auch schon wirklich gucken muss, dass man ordentlich Druck hat. Und das war mit dem 12 überhaupt kein Thema. Und damit öffnet man auf einmal auch wieder diese ganze Big Air-Szene oder überhaupt Sprünge im Allgemeinen für so viele Leute, weil es auf einmal leicht ist, diese ganzen Tricks zu machen. Und diese ganzen Sprünge, wo man vielleicht sonst wirklich Mut zu brauchte oder hoch verspringen musste, das braucht man jetzt nicht mehr. Man kann auf geringer Höhe einen Kite-Loop machen, der Kite fängt dann auf, alles super entspannt. Wo man vorher wirklich hart für trainieren musste und sich sicher sein musste, dass man das durchzieht. Also ich glaube, die Hemmschwelle kann mit diesen neuen Materialien durchaus gesenkt werden und das Niveau wird im Umkehrschluss damit langfristig angehoben.
Ja, das ist so faszinierend, was du sagst, weil du weißt ja, was für eine Schissbuchse ich bin. Und ich traue mich ja nicht, mit einem angeblasenen 8er oder 9er irgendwie in über 10 Meter Höhe einen Kite-Loop zu machen. Da fühle ich mich einfach absolut nicht wohl bei. Dabei finde ich halt, dass ein Kite-Loop technisch jetzt nicht so anspruchsvoll ist wie so ganz viele andere Tricks, aber da muss man sich einfach vertrauen. Und wenn du mir sagst, dass ich jetzt mit einem 12er Kite dann Kite-Loops machen kann, das wäre für mich schon mal ein Wechsel wert auf jeden Fall. Das finde ich schon mal richtig faszinierend.
Absolut. Und wenn man dann After nimmt, wird es noch einfacher. Also da hat Alula-Material wirklich einen riesen Step gemacht im Kiten. Also das muss man ehrlich sagen.
Hast du jetzt schon genug Erfahrung mit dem Alula-Material und SLS-Tuch gesammelt, um mit mir mal über den Aufbau einer Range zu sprechen?
Ja, also wo man früher gesagt hat, man braucht für eine Range ungefähr 3 Schirme, dass man solide alles abgedeckt hat, da kann man meiner Meinung
nach... Also wenn wir jetzt über D-Lab sprechen?
Genau. Also genau, wenn wir über D-Lab sprechen... Ich ziehe den Vergleich zum normalen Schirm aus Standard-Dacron-Material. Da war es so, da hat man mit einer Range aus 3 Kites eigentlich soweit alles abgedeckt. Ein 4er wäre natürlich manchmal noch ideal, um wirklich alles dabei zu haben, aber 3 sind in Ordnung und ausreichend. Und inzwischen ist es so, mit einem D-Lab und auch mit generell Kites, die aus Alula-Material sind und einfach diese Eigenschaften bieten, relativ früh und spät zu funktionieren, also sowohl starken als auch leichten Wind abzukönnen, kann man eigentlich mit einer Zwei-Kite-Strategie gut fahren. Und das ist schon natürlich auch dann wieder ein Vorteil, wenn man sagt, es ist natürlich preislich etwas teurer, aber auf der anderen Seite spart man sich vielleicht auch eine Kite-Größe. Und am Ende spart man sich vielleicht auch ein Kite weniger im Gepäck, weil man einfach leichter reisen kann. Ohnehin wiegt der Kite ja schon mal weniger, aber jetzt braucht man auf einmal ein Kite weniger und so kann man eigentlich mit einem After und mit einem 13er oder 12er so ziemlich jeden Windbereich abdecken. Und das ging meiner Meinung nach vorher so nicht. Also da musste man eher dann nochmal Boards wechseln oder andere Materialien nehmen. Das ist auch nochmal ein Vorteil, muss man sagen, einfach zu diesen neuen Materialien, wie sie jetzt da sind.
Das ist ganz spannend, was du sagst, weil jetzt erinnere ich mich so an das Jahr 2013, 2015 zurück, wo in Deutschland sehr viele Leute mit dem Foilen angefangen haben. Und da war das am Anfang auch noch so, dass viele gesagt haben, ja, aber so ein Foil aus Carbon und so ein Board dazu, das kostet ja auch irgendwie 1.800, 1.500 Euro. Und dann haben viele zu mir gesagt, ja, aber ich habe jetzt kein 15er Kite mehr. Ne? Also die haben einfach gesagt, ja, ich verzichte halt auf einen Kite, dafür habe ich eine komplett neue Disziplin des Kitesurfens mit dabei. Und genau das Gleiche sagst du jetzt ja auch. Ne? Auf der einen Seite ist der Kite halt teuer, aber wenn du ein Kite kompensieren kannst, dann ist der Kite ja, also dann ist ein Kite aus Alula-Material genauso teuer in Summe. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Ich habe ja, den Faden verloren. Genau, unterm Strich gibst du das Gleiche aus für die gleiche, du gibst genauso viel Geld aus für die gleiche Windrange.
Doch, genau.
Hast dafür aber in der Zeit ein Ja, hast aber in der Zeit, wo du auf dem Wasser bist, einen deutlich leistungsstärkeren Kite, der ja eine höhere Leichtwindleistung hat, viel direkter im Handling ist und wo ich auch von ausgehe, dass die Haltbarkeit auch höher ist als bei normalen Tüchern.
Das muss natürlich der
Oder bei normalem Material.
Langzeittest natürlich nochmal zeigen, aber ich gehe auch schwer davon aus, dass es deutlich stabiler ist und länger hält. Und man sieht es ja auch bei den Modellen, die schon am Markt sind. Ich glaube, Alula das erste Mal vor knapp 3 Jahren auf dem Markt gewesen. Die ersten Sachen. Ich meine, korrigiere mich, wenn ich nicht richtig bin, aber ich meine, 3 oder 4 Jahre ist es jetzt her. Und ja, seitdem wurden natürlich auch viele Sachen getestet, ausprobiert, jede Menge Prototypen. Ich glaube, fast jede Firma hat sich mal damit beschäftigt, so ein Material zu benutzen. Sei es in der Fronttube, sei es über den Schirm verteilt. Also da wurde echt viel rumexperimentiert. Und inzwischen sind die so solide gebaut, dass man da wirklich lange was von hat. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, man kann sogar die Ein-Kite-Strategie fahren und durchziehen, wenn man zum Beispiel einen 10er Alula-Kite hat. Das heißt, ja, also was auch immer für einen Schirm. 10er reicht aus, um bei Starkwind immer noch mit einem Twin-Tip fahren zu können. Im Zweifel müsste man vielleicht die Leine etwas kürzen, um wirklich für Sturm damit aus Wasser zu können. Und man könnte halt bei mittlerem Wind ohne weiteres Twin-Tip oder Waveboard fahren mit dem 10er. Und je weniger Wind es wird, desto eher würde man ja strapless fahren oder vielleicht aufs Foil umsteigen. Und somit hat man eigentlich mit einem Kite und 4 Brettern so ziemlich alles abgedeckt, was geht an Windrange. Da würde man sich dann mit Material, was man eh vielleicht schon hat, die gesamte Range sparen. Nur ein Kite wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, das ist natürlich nochmal krasser, wenn ich mir überlege, wie klein das Gepäck dann wird, ne? Also das
Das
ist
wird
schon
das
echt
Board dann wieder.
faszinierend. Ja. Wie kann man den Kite im Freestyle nutzen? Also für mich ist es nicht so relevant, aber ich bin ja total der Core Nexus-Fan, ne? Einfach weil das für mich ein sehr guter Allround-Kite ist. Damit kann ich wirklich alles machen. Wenn ich mal foilen gehen möchte, funktioniert der sehr gut. Wenn ich auch mal was ausgehakt machen möchte oder vor allem mit einem Directional Board, dann funktioniert der halt immer gut, der Kite. Wie ist das jetzt bei dem Evo D-Lab? Weil dadurch, dass er jetzt härter ist, stellt sich mir die Frage, ist das jetzt ein großer Vorteil zum Freestylen oder vielleicht sogar ein Nachteil, dass er so direkt ist? Weil wenn du jetzt einen ausgehakten Sprung machst und da kommt eine Böe rein und der Kite bekommt richtig Vortrieb, kann das ja schon nachteilig sein, oder?
Genau, ich meine, aktuell gibt es ja nur den Juice, den Neo und den Evo als D-Lab-Version. Und da muss man sagen, das sind alles nicht die idealen Freestyle-Kites. Ich habe mit dem Evo ein paar Freestyle-Tricks gemacht. Das funktioniert auf jeden Fall. Ein Vorteil ist, man hat lange, weite Sprünge. Also der trägt unglaublich lange und zieht halt auch die gesamte Zeit. Auch da muss man seine Freestyle-Technik wieder anpassen. Es ist halt so, dass man dann nicht einmal ruckartig sich ranzieht und danach auf diesen sogenannten Todpunkt wartet, wo der Kite keinen Druck mehr hat, und um seinen Handlepass zu machen, sondern man hat eben eine konstante Flugphase und man muss durch den ganzen Sprung hinweg immer mit einem konstanten Druck sich drehen, die Bar dann Rücken übergeben und der Kite zieht trotzdem weiter. Nicht so stark, dass es einen irgendwie umhaut, aber schon so, dass man einfach merkt, der Kite zieht und man muss das kompensieren, indem man seine Fahrtechnik ein bisschen anpasst. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass man dadurch auch wieder mehr Möglichkeiten hat, weil man sich länger in der Luft bewegt und sanfter und angenehmer fliegt. Also es ist eigentlich kontrollierter und dosierter als wie bei klassischen C-Kites, die einen einmal rausschießen, wo man danach wirklich ja quasi aus dem Himmel fällt, was für die Landung manchmal ganz gut ist, aber für diesen gesamten Sprung und für den Ablauf, glaube ich, ist Alula auch wieder das richtige Material für die Zukunft. Was ich jetzt im Vergleich getestet habe, war dann auch noch mal den Dice als SLS-Version. Das hat wiederum sehr gut funktioniert als Freestyle-Kite. Weil der genau richtig den Druck dosiert. Also man spürt es sehr gut, man muss natürlich seinen Fahrstil ein bisschen anpassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja Alula mit dem richtigen Shape, vielleicht irgendwann mal in Vegas oder vielleicht auch Core mit ihrem C-Kite oder auch andere Firmen. Man hat jetzt gesehen, zum Beispiel F2 hat einen Wookeeper-Kite von Suarez rausgebracht, ist auch ein C-Kite aus entsprechendem Material. Also die Hersteller, die wechseln schon langsam und ich glaube, die Vorteile sind auch modellunabhängig so groß, dass es Sinn macht, langfristig darauf zu wechseln. Aber ja, fürs Freestyle wird sich dadurch der Fahrstil anpassen, aus meiner Sicht.
Was kannst du uns über das Hookkeeper-Material sagen? Weil ich bin tatsächlich nur kurz drüber gestolpert, vor 2 Tagen, dass F2 diesen Kite baut. Und also ich habe nur irgendwie so eine Überschrift gesehen, habe das mal kurz angeklickt, fand den Kite pottenhässlich und habe wieder weggeklickt. und konnte mit niemandem bisher darüber sprechen. Also was kommt da jetzt auf uns zu?
Ja, also es kommt auf jeden Fall einfach wieder diese Stabilität auf uns zu, die dieser Kite mit sich bringt. Also die Performance wird auch nochmal deutlich angehoben, weil bisher war halt immer das große Problem, Ziehkites sind eigentlich ineffizient, einfach aufgrund ihres Gewichts, aufgrund ihrer dicken Fronttube. Und das ändert sich natürlich jetzt auch mit dem Rookeeper-Material. Also auch da werden die Kites insgesamt wieder sehr leicht oder überhaupt leichter. Und man hat halt unglaublich stabile Flugeigenschaften vom Schirm. Also er fliegt sich deutlich angenehmer, weil er einfach länger angeströmt ist. Und das, denke ich, wird auch bei dem Soares Pro Kite von F2 so sein, dass der einfach fürs Freestylen so gut getrimmt ist, dass man damit entsprechend alle Tricks machen kann und mit Sicherheit auch längere, angenehmere Flugphasen hat. Weil eigentlich provoziert man bei den alten Schirmen immer einen Stall, also so wie wenn ein Flugzeug eigentlich rückwärts abstürzt. Das provoziert man mit dem Kite, indem man einmal vorschießt und dann rückwärts in den Fenster fällt und eigentlich keinen Druck mehr hat. Das macht es natürlich leichter, die Bar zu übergeben hinterm Rücken, aber man fällt halt auch einfach aus dem Himmel und der Kite wird eigentlich in ein Fehlverhalten reingezwungen, was man zu seinem Vorteil benutzt. Und jetzt ist langsam so das Umdenken, wo man halt den Schirm länger tragen lässt, also wie auch ein Wave-Kite länger driftet und man hat wieder mehr Zeit in der Luft und man kann es vor allem kontrollieren. Also der Schirm zählt nicht irgendwann plötzlich, wenn die Böe vorbei ist oder nachdem man sich super stark ausgehakt hat vom Himmel, sondern er zieht halt konstant immer mit einem gewissen Druck. Man hat dadurch während des Handlefasses auch viel Feedback und das, denke ich, wird allen Fahrern auch die doppelte und vielleicht dreifache Handlefasses machen, langfristig zum so gute kommen oder ein Vorteil sein.
Und das Rookeeper-Material, ist das gleiche wie Alula und heißt nur anders oder was ist das?
Genau, im Grunde genommen ist es von den Eigenschaften sehr ähnlich, kommt dem Alula sehr nahe und ist am Ende ein etwas anderer Markenname, aber von den Eigenschaften her sehr ähnlich und es ist wohl etwas günstiger, aber es ist nicht ganz so leicht und nicht ganz so steif wie das Alula, wie wir es kennen.
Und hattest du schon die Möglichkeit, mit dem Alula-Material foilen zu gehen?
Ich war Wingfoilen einmal mit Alula-Material. Da hatten wir bei Core zum Beispiel mal ein Testwing auch aus Hookkeeper, einfach um mal alles mit auszuprobieren. Und da war es wirklich cool zu sehen, wie lange man damit in der Luft schweben kann. Also man kann halt wirklich geile Airs damit machen. Der hat unglaublich viel Lift und die Flügel, die neigen sich halt nicht ganz so stark, also die Wings. Die bleiben eher steif und gerade und dadurch hat man einfach ein besseres Anströmverhalten. Das war so die Vorerfahrung, die ich damit gemacht habe. Fürs normale Kiten hatte ich bisher noch nicht in der Hand, aber am Ende muss es natürlich auch deutlich besser bei wenig Wind funktionieren, weil der Kite einfach insgesamt leichter wird. Also auch da wieder, teilweise, also 15-30% Gewichtsreduktion sind da auf jeden Fall möglich, wenn man mit Alula oder Hookkeeper arbeitet.
Wenn du jetzt eine freie Wahl hättest, dir Material auszusuchen, jetzt einfach mal modellunabhängig, ne? Für was für Material und Geld würde auch keine Rolle spielen. Für was für Material würdest du dich da entscheiden?
Ich würde Alula nehmen, also ganz klar. Einfach, weil materialtechnisch aktuell auf dem Markt das Beste ist. Und weil es auch im Umkehrschluss die Eigenschaften für mein Fahren bietet, dass ich mehr aus meinem eigenen Fahren rausholen kann. Aber es ist natürlich eine schwierige Frage, du sagst ja modellunabhängig, das Modell ist aber natürlich super entscheidend. Also ganz am Anfang.
Ja, das ist natürlich wichtiger, klar.
Ganz am Anfang gab es halt echt viele, viele Kites, die nicht gut funktioniert haben, obwohl sie aus Alula waren, weil halt klassische Shapes genommen wurden. Man muss auf einmal den Kite neu denken und das war natürlich auch anspruchsvoll für viele Hersteller und hat eine Weile gedauert, bis man eben diesen Vorteil vom Material, wie man es beim Springen auch später merkt, aber auch für den Schirm, für die Form, so optimiert hat, dass er gut funktioniert. Und das ist dann irgendwann wirklich, wirklich geil, wenn das dann soweit ist und funktioniert. Aber es gibt auch immer noch viele Modelle und viele Kites und Wings, die trotz gutem Material nicht so gut funktionieren. Also der Shape ist immer noch das alles Entscheidende, meiner Meinung nach. Und das Material holt nochmal 20% raus vom Ganzen. Aber der Rest ist dann der Shape und zum Schluss natürlich das meiste der Fahrer.
Ja, es ist ja tatsächlich so, was viele falsch einschätzen. Die glauben ja, gerade wenn wir jetzt über den Evo sprechen, also ich finde, Evo ist einfach ein super Beispiel, weil da haben wir drei Abstufungen. Viele glauben ja, dass es ja der gleiche Kite ist, nur mit anderem Tuch. Ne? Das ist ja wie der eine Mercedes hat elektrische Fensterheber und der andere nicht. Ne? Und an sich ist es das gleiche Auto. Aber bei dem Kite ist es ja tatsächlich so, dass bis auf das Ventil wahrscheinlich halt nichts gleich ist wie bei dem Standard-Kite. Also alle drei Kites wurden komplett neu entwickelt und die Geometrien von der Front-Tube und allem haben sich ja total verändert.
Genau, die Kites sind absolut unterschiedlich, wobei sie sich alle gleich anfühlen sollen oder auch teilweise tun. Also vom Feeling her haben sie alle diese Eigenschaften, die man vom Evo erwartet. Aber der Kite selber sieht jedes Mal unterschiedlich aus und ist auch unterschiedlich geformt. Also das war ja auch die, oder das ist eigentlich so die größte Challenge. Und da ist Duotone wirklich gut dabei, dass sie mehrere Abstufungen haben von verschiedensten Materialien, einfach um ja dem Fahrer dasselbe Erlebnis zu bieten in unterschiedlicher Perfektion, was dann am Ende ein Stück weit eine Preisfrage ist. Aber das muss man sagen, das sind nicht dieselben Kites. Also das Material ist durchaus anders. Und natürlich auch die Form.
Wenn wir jetzt an einen Standard-Kite-Surfer sprechen, ne? Also Steven Akkerstedt hat ja den tollen Begriff jetzt vor kurzem in Kapstadt öfters in einem Podcast, die erst bald erscheinen wird, erwähnt. Weekend Warrior finde ich halt ganz cool. Kiter, die hauptsächlich an den Wochenenden kiten gehen und auch nur, wenn dann wirklich Zeit dafür ist, dann kommen die halt vielleicht mal so an 4 Tagen im Monat, 6 Tage im Monat so aufs Wasser, zusätzlich nochmal im Urlaub. Müsste ein Kiter mit diesen Eigenschaften, die er dann hat auf dem Wasser, ne? Also mit seiner Könnenstufe, ne? Man kann hin und her fahren, man kann ein bisschen springen und ein paar Tricks machen, wie eine Backroll. Und er würde sich jetzt für einen D-Lab-Kite oder für einen Kite mit Alula-Material entscheiden. Müsste man da auch was anpassen, was die Leinenlänge der Bar angeht, oder ist das erstmal egal?
Ja, also die Leinenlängen der Bar sind erstmal unabhängig davon. Dann geht es wirklich nur darum, wie nah ist der Schirm an einem dran, wie groß ist das Windfenster, an dem er sich bewegen kann. Und das ist am Ende nur ausschlaggebend dafür. Bei längeren Leinen hat man mehr Weg, den der Schirm machen kann. Und das gilt sowohl für die Alula-Schirme als auch für die klassischen Duckhorn-Kites. Der mit längerem Weg kann er einfach mehr Druck aufbauen. Je kürzer die Leinen sind, desto weniger Druck hat er. Aber Vorteile von kurzen Leinen sind natürlich, nach dem Kite-Loop kommt er noch schneller nach oben wieder und fängt einen auf. Und man kann auch nicht so viele Leute verletzen. Das heißt, man hat im kleinen Radius um sich herum nicht eine ganz so große Zone, nicht 24 Meter, sondern vielleicht nur 16 oder manche Schulen auch mit 12 Meter Leinen. Und eben auch genau aus diesem Grund, dass man einfach sich selbst und andere nicht so stark verletzen kann und auch bei starkem Wind dieselbe Kite-Kurse mit kurzen Leinen fahren kann. Das sind eigentlich so die Unterschiede, die gelten, aber generell.
Ich habe jetzt gerade so einen Gedankengang, den ich mit dir teilen möchte. Kannst du dich noch daran erinnern, so vor 15 Jahren haben viele Kiter, die auch irgendwie so über 80 Kilo gewogen haben, Bretter in der Länge von 1,30 gehabt. Also früher ist man im Schnitt immer viel kleinere Bretter gefahren als heute. Erinnerst du dich noch dran?
Absolut, ja.
Ja, jetzt frage ich mich gerade, ich meine, Körpergewicht, Körpergröße und die Auswahl der Kites hat ja auch einen Einfluss auf die Bretter. Jetzt frage ich mich, werden in Zukunft vielleicht durch die leistungsstärkeren Tücher die Bretter wieder kleiner?
Das könnte man natürlich vermuten, dass das passiert und ist vielleicht auch gar nicht ausgeschlossen. Also auch Bordgröße ist ja immer sehr individuell und ich gehe da am liebsten immer ein bisschen nach Gewicht, aber auch nach Nutzen. Also was möchte man denn eigentlich auf dem Wasser machen? Dementsprechend würde ich dann auch ein Board empfehlen von der Größe. Man könnte mit Sicherheit einfach aufgrund der höheren Performance der Kites jetzt wieder kleinere Bretter fahren. Man muss halt nur überlegen, was waren denn eigentlich die Vorteile von kleinen Brettern und was sind die Vorteile von großen Brettern. Und da gebe ich immer zu bedenken, dass man halt mit einem großen Brett zwar mehr Reibung hat, aber im Umkehrschluss beim Landen schneller ausbremst und man hat auch wiederum mehr Kante, die man dem Kite entgegenstellen kann. Also man kann deutlich mehr Kraft aufwenden, um auch wieder höher zu springen. Und man landet weicher und sanfter, denn je länger an Bord ist, desto mehr Flex bringt es meistens mit sich und ist dadurch insgesamt etwas weicher. Der Trend beim Wakeboarden zum Beispiel geht in monstergroße Bretter, da fahren sie teilweise über 1,50 oder 1,60 an Größen. Das ist beim Kiten jetzt noch nicht so drauf gekommen, aber ich würde behaupten, der Trend wird nicht zu kleinen Brettern gehen. Weil der einzige Vorteil, den ein kleines Brett hat, ist, dass man schneller ankanten kann. Also man kann einen engeren Radius beim Ankanten fahren und dadurch vermeintlich leichter sich vom Wasser ablösen. Und das geht bestimmt in gewisser Art und Weise. Und der eine oder andere hat damit vielleicht auch ein besseres Ergebnis beim Springen. Aber langfristig, wenn man die Technik perfektioniert hat, kann man mit einem größeren Brett mehr Kante dem Kite entgegensetzen und hat dann eigentlich wieder mehr Kraft, um sogar noch höher zu springen. Also deswegen ist dieser Vorteil für einen Anfang vielleicht nicht verkehrt. aber eigentlich macht es wenig Sinn, ein zu kleines Brett zu fahren und man hat eigentlich fast nur Nachteile, denn am Ende, wenn wenig Wind ist, kommt man nicht ganz so gut raus und auch so ist es meiner Meinung nach einfach angenehmer, entsprechend im größeren.
Ja. Ja, Linus, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, sehr gerne. Und auf jeden Fall ein spannendes Thema, sollte man weiter im Auge behalten. Und ich kann nur jedem empfehlen, ausprobieren, testen, das Ganze auf dem Wasser nach eigenem Gefühl ausprobieren. Auch mal vielleicht ein bisschen länger, wenn man die Möglichkeit hat. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, in Zukunft kommen da noch ein paar spannende Sachen auf uns zu. Und diejenigen, die das Beste vom Besten haben wollen oder es auch einfach geil finden, so einen Kite zu haben, für die lohnt sich das. Und für alle anderen, die nicht ganz so viel Geld haben, die nicht ganz so viel ausgeben wollen oder vielleicht gar nicht so oft auf dem Wasser sind, für die würde ich sagen, ist ein normaler Duckhorn-Kite nach wie vor der Kite, um eine Menge Spaß zu haben auf dem Wasser.
Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und ich lade dich herzlich dazu ein, diese drei Kites bei uns im Kite-Show in Bremerhaven dir auszuleihen und gerne mal eine Probefahrt zu machen, um dich selbst mal davon zu überzeugen, was für einen Performance-Unterschied es gibt, wenn man diese drei Kites einfach mal ausprobiert. Ich bin mir sicher, du wirst begeistert sein und ich freue mich, dich bei der nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen.